Ich werde meine Predigt jetzt nicht in Englisch und Deutsch halten. Respekt, Barbara, das war klasse, was du gemacht hast. Aber ihr habt die Predigt, ihr Englischsprachigen, schon erhalten, sodass ihr sie übersetzen konntet, wenn ihr wolltet, per Google-Übersetzer. Ich starte heute mal gleich mit dem Predigttext. Ich finde ihn in Jesaja 54 ab Vers 7 und lade euch ein, mitzuhören und zu lesen, wenn ihr mögt und könnt. Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen. Aber mein Erbarmen mit dir ist so groß, dass ich dich wieder heimhole. Als mein Zorn aufwallte wie eine Flut, habe ich mein Angesicht eine Weile vor dir verborgen. Aber meine Liebe hört niemals auf, darum habe ich Erbarmen mit dir. Das sagt der Herr, dein Befreier. Ich verhalte mich wie zur Zeit Noahs. Damals habe ich geschworen, die Flut, die über Noah gekommen ist, soll die Erde nicht noch einmal überschwemmen. Jetzt schwöre ich, ich werde nicht mehr zornig auf dich sein und dir nie mehr drohen. Berge können von der Stelle weichen und Hügel ins Wanken geraten, aber meine Liebe weicht nicht von dir und mein Friedensbund wankt nicht. Das sagt der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Um ehrlich zu sein, so ganz wohl war mir im Zugang zu diesem Text nicht wirklich, als ich dachte, das könnte der Predigttext für heute sein. Klar, da gibt es Worte, die sind wie Balsam auf unsere Seelen. Und vielleicht klingen sie im Lutherdeutsch noch besser als nach der etwas moderneren Basisbibel. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das sind auch so Worte, die klingen in uns, weil es vielen von uns Kraft und Mut gibt. Wir hören das gern. In dem Protestantismus ist uns die Gnade sowieso ja wichtig. Allein aus Gnade, das ist ein Kernwort des Protestantismus geworden. Allein aus Gnade können wir vor dem ewigen Gott bestehen und in Gemeinschaft mit ihm leben. Wir müssen uns nicht zu ihm hocharbeiten. Wir müssen uns auch nicht zu ihm durchkämpfen. Wir dürfen es uns gefallen lassen, dass er sich uns in Jesus Christus zuwendet und uns annimmt. Das dürfen wir im Glauben annehmen. Und deshalb kommt zum Allein aus Gnade auch das Allein durch Christus und Allein durch Glauben, weil Christus sich uns zugewendet hat. Und wir im Glauben darauf geantwortet haben, sind wir aus Gnaden, nicht aus eigenen Werken, bei Gott zu Hause. Darüber können wir eigentlich nur froh sein und Gott loben. Wir können uns ihm im Glauben frei und offen zuwenden, weil er sich uns längst in Christus zugewendet hat, weil er uns annimmt, so wie wir sind. Mit dem, was wir können und nicht können, was wir haben und nicht haben, ob wir Männer oder Frauen sind, alt oder jung. Das ist ja die zentrale religiöse Frage. Wie komme ich eigentlich in ein gutes Verhältnis mit der Welt, die mich unsichtbar umgibt? Das ist die zentrale religiöse Frage. Wie komme ich in ein gutes Verhältnis mit dem, was mich unsichtbar und mächtig umgibt? Was muss passieren, damit mir da nichts passiert? Und da christlich gewendet, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das ist so urprotestantisch, ja, das ist die Frage, die Luther auch bewegt hat. Wie komme ich in ein gutes Verhältnis mit Gott? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann es zu einer guten Gemeinschaft zwischen dem ewigen Gott und uns endlichen, mir endlichen Menschen kommen? Was muss ich dazu tun? Das sind Fragen, an denen sich gescheite Menschen jahrhundertelang abgemüht haben. Und so ganz einfach sind sie auch gar nicht zu beantworten, denn es geht ja immerhin um das Verhältnis von uns zu der Urmacht des Lebens überhaupt, aus der alles wurde und auf die alles zuläuft. Das ist nicht klein, das ist sehr groß. Die protestantische Antwort lautet dann eben allein aus Gnade. Allein aus Gnade kommt es zu der lebensstiftenden Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen. Allein aus Gnade kommen wir Menschen in ein befreites Verhältnis zu dieser Urmacht des Lebens, zu Gott selbst. Allein aus Gnade können wir ihn sogar unseren Vater nennen. Uns mit unserem ganzen Leben an ihn wenden und unser ganzes Leben in den Höhen und Tiefen, in den Auf und Abs mit ihm leben. Allein aus Gnade. Und damit sind wir beim Lob Gottes. Wie wunderbar ist es denn, so leben zu dürfen? Mitten in der Welt, mit all ihren Unsicherheiten, mit all ihren Gefahren, mit ihren Erwartungen, mit dem Schönen, was in ihr ist, bei allem, was uns Freude macht und was uns belastet. Wir sind nicht allein. Gott wendet sich uns zu. Er bietet uns seine Hilfe an, seinen Beistand ein, seinen Trost an, seine Unterstützung. Bei ihm können wir zur Ruhe kommen. Aber er ist es auch, der uns nicht nur zur Ruhe führt, sondern auch Mut zum Leben macht, uns aufweckt und uns aktiv werden lässt. Aber ganz ehrlich, alle diese schönen und richtigen Gedanken kamen mir nicht zuerst in den Sinn, als ich die Verse unseres Predigttextes las. Ich stolperte über diese Worte. Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen. Als mein Zorn aufwallte wie eine Flut, habe ich mein Angesicht eine Zeit vor dir verborgen. Das wird dann kontrastiert. Ja, es geht um Gottes Liebe und darum, dass er Menschen gut ist. Aber diese Möglichkeit, dass er sich abwendet, dass er weg ist, verunsichert schon. Die Möglichkeit, dass es eben anders laufen könnte, dass er sich verbirgt. Gibt es das, dass sein Zorn aufwallt wie eine Flut und dahin kommt, dass er nicht mehr zugänglich für uns ist, der ewige und gute Gott? Ist es so, dass er vielleicht manchmal unerreichbar für uns ist? Wenn das eine Möglichkeit ist, wie sicher ist es denn dann überhaupt mit der Sache mit Gott? Vielleicht ist er ja gerade in diesem Augenblick, an dem ich ihn und seine Gnade brauche, möglicherweise gar nicht da. Vielleicht hat er sich verborgen. Vielleicht gerade dann, wenn ich seine Gnade brauche, möglicherweise, weil mir etwas misslungen ist, weil ich etwas falsch gemacht habe, weil ich einen Fehler begangen habe, vielleicht Gott selbst missachtet habe, wendet er sich dann ab? Ist er weg? Ist er zornig? Ist es möglich? Und dann erinnere ich mich und ich erinnere euch an die Worte des 22. Psalms. Da steht: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern ist meine Rettung. Ungehört verhallt mein Hilfeschrei. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch Antwort gibst du mir nicht. Und ich rufe in der Nacht, doch Ruhe finde ich nicht. Worte aus der Bibel. Vielleicht sind es alte Worte und vielleicht berühren sie einen schon gar nicht mehr so richtig, weil man sie kennt, aber sie spiegeln Fragen wider, die uns vielleicht gar nicht so fremd sind. Ehrlich ins Leben geschaut, manchmal verstehen wir doch Gott nicht. Wir sind in der Passionszeit und Passion heißt Leid. Und beim Thema Leid fällt uns da einiges ein. Die Ukraine, Gaza, Israel, der Kongo, Myanmar. Das sind so die großen Themen, aber auch Unverständnis und Mobbing oder Ausgebranntsein, Burnout. Oder auch Behinderung und Krankheit und Schwäche, auch im Alter. Wo ist Gott? Interessiert er sich im Leid nicht mehr für uns? Hat er sich abgewendet? Warum greift er denn eigentlich nicht ein? Das sind Fragen, die mich dazu veranlasst haben, diesen Predigttext nicht gleich mit Freude predigen zu wollen. Es ist eben nicht nur schön in dieser Welt und manche Texte sind auch nicht nur schön in der Bibel. Es kann einen auch schon ganz schön verunsichern. Man muss sich den Fragen nur mal stellen und nicht gleich die Soße der vermeintlichen Wahrheiten über das echte Leben gießen. Was bringen mir denn alle schönen Zusagen, wenn das andere auch eine Möglichkeit ist, den Gott, der uns verlässt, der sich von uns abwendet, wenn er auf einmal vor uns steht? Und um es auf die Spitze zu treiben, den Psalm, in dem es um die Gottverlassenheit ging, den ich euch eben vorgelesen habe, den hat Jesus am Kreuz gebetet. Jesus, der mit Gott eins ist. Von eben diesem Gott ist er verlassen. Wie soll man denn das denken? Kein schönes Predigtthema. Worum geht's denn eigentlich? Was war damals mit Israel und Jerusalem passiert? Viele von uns kennen das. Es geht um den volksgeschichtlichen Schock überhaupt. Sie wurden aus dem verheißenen Land vertrieben und das bedeutete für sie so etwas wie von Gott vertrieben zu sein. Das verheißene Land, das Land, in dem sie frei leben konnten, nach der Sklaverei in Ägypten, nach der Plackerei der Wüstenwanderung. Dieses Land, von dem ihnen gesagt wurde, dass darin Milch und Honig flösse. Es wurde von heidnischen Mächten eingenommen, von fremden Mächten. Und viele Menschen wurden deportiert, außer Landes gebracht und dann lebten sie dort in der Fremde, bei den heidnischen Göttern und den fremden Kulten. Der Tempel, das Haus, in dem Gott wohnte, Jerusalem, der Zion, zerstört, kaputt. Und wo sollte Gott dann noch sein? Vertrieben vielleicht? Irgendwo? Wo war er denn? Abgewandt und sie von ihm verlassen. Das war die schwärzeste Stunde Israels. Vergleichbar mit der schwärzesten Stunde der Weltgeschichte, der Sintflut. Gott hatte genug von seiner Schöpfung und beschließt, sie zu zerstören. Und er macht damit ernst. Genesis 7, Abvers 21. Da kamen alle Lebewesen auf der Erde um. Vögel, Vieh und wilde Tiere, alles, wovon die Erde wimmelte. Und auch alle Menschen, alles starb, was den Lebensatem in sich hatte und auf dem Land lebte, so löschte Gott alles auf dem Erdboden Bestehende aus. Vom Menschen bis zum Vieh, vom Kriechtier bis zum Vogel am Himmel, er löschte alles aus auf der Erde. Das muss man sich mal vorstellen. Und es liegt an Gott selbst, dass er einen Neuanfang ermöglichte. Mit Noah und seiner Familie und den Lebewesen, die sie mit in der Arche hatten. Er beginnt dann ein neues Kapitel der Weltgeschichte. Es ist ein Kapitel, das unter der Zusage Gottes steht, dass es so etwas nicht mehr geben wird, so eine globale Vernichtung, nicht noch einmal. Nicht, weil die Menschen besser geworden wären, sondern weil Gott sich zu ihnen stellt. Und dieser Vergleich mit der Flutgeschichte heißt doch, eine Abwendung Gottes oder überhaupt Gottverlassenheit ist zwar eine Möglichkeit, aber diese Möglichkeit, von der Gott in der Geschichte Israels noch einmal Gebrauch gemacht hat nach der Sintflutgeschichte, ist für die Zukunft dieses Volkes unmöglich. So unmöglich wie die Vernichtung der Erde durch eine neue Flut. Gott wird sich dieser Möglichkeit nicht mehr bedienen, genauso wenig wie er die Erde noch einmal überfluten wird. Eine kleine Weile oder auch nur einen Augenblick war es mal so. Gott war nicht da, er war abgewendet. Und was das heißt, das haben sie damals verstanden. Es war eine abgrundtiefe Verunsicherung und da haben sie gemerkt, wie nötig sie Gott brauchten. Wie viel stärker greift da die Zusage, dass diese Gottverlassenheit nicht wieder passieren wird. Jetzt gelten andere Maßstäbe. Nicht mehr verlassen, sondern seine Nähe. Gott ist nicht mehr abgewandt, sondern seinem Volk für immer gut. Und das ist die Basis dafür, dass das Judentum überlebte. Nicht nur die Deportation nach Babylon, sondern auch die Verfolgungen, die es in der Geschichte dieses Volkes immer wieder gab. Ob es die Verfolgung im Mittelalter war, die Judenverfolgungen dort oder der unglaublich grausame Mord an den Juden der Shoah im sogenannten Dritten Deutschen Reich oder auch im Terror, dem Israel gegenwärtig ausgesetzt ist. Aber alles Leid ist eben nicht mehr Ausdruck der Gottverlassenheit. Meine Liebe hört niemals auf, darum habe ich Erbarmen mit dir. Berge können von der Stelle weichen und Hügel ins Wanken geraten, aber meine Liebe weicht nicht von dir und mein Friedensbund wankt nicht. Diese Zusagen unterschreibt Gott sozusagen. Mit der Herr, dein Befreier, oder der Herr, der Erbarmen mit dir hat. Und damit gilt es mehr als felsenfest, Gottes Liebe und seine Friedenszusage sind unerschütterlich, jetzt und zukünftig nicht hinfällig. Wenn es trotzdem zum Gefühl der Gottverlassenheit kommen sollte, dann gelten eher diese Verse, die im Prophetenbuch Jesaja auch niedergeschrieben sind. Jesaja 49, ein paar Verse oder Kapitel vor unserem Predigttext. Da steht, Zion klagt, der Herr hat mich verlassen, mein Gott hat mich vergessen. Doch Gott antwortet, kann denn eine Frau ihren Säugling vergessen? Hat sie nicht Erbarmen mit dem Kind, das sie im Leibe getragen hat? Aber selbst wenn sie es vergessen sollte, ich vergesse dich nicht. Es kann also nicht mehr wirklich um Gottverlassenheit gehen, sondern eher um das Gefühl der Gottverlassenheit, um die Empfindung, Gott wäre nicht da. Vielleicht ist er da nicht mehr wahrnehmbar, nicht mehr fühlbar. Es geht um das Gefühl, dass Gott ein oder ein vergessen haben könnte, weil man so leidet, weil man so schwach ist, weil alles so sinnlos erscheint. Und solche Gefühle gibt es und sie sind schwer. In solchen Gefühlen trägt aber nun die Zusage, auch wenn dir alles wegbricht. Gottes Liebe und seine Friedenszusage bricht dir nicht weg. Auch im tiefsten Leid ist Gott da. Und wenn du ihn auch nicht mehr wahrnehmen kannst, nimmt er dich doch wahr. Und dazu eine Geschichte von Rabbi Zvi Hirsch Meisels. Es wird berichtet, wie er am jüdischen Neujahrstag 1400 verurteilten Jungen in einem Konzentrationslager der deutschen Nazis das Widderhorn blies, den Schofar. Dieser Ton des Schofar ist so etwas wie ein Weckruf oder auch ein Ton, der hilft, Feinde zu besiegen, ein ganz uraltes Zeichen in Israel. Das Widderhorn. Die Jungen hatten den Rabbi also darum gebeten, ihnen den Schofar zu blasen. Und er tat es. Und als der Rabbi dann aus ihrem Block herausging, wird berichtet, dass ein Junge rief, der Rebbe hat unseren Geist gestärkt, indem er uns sagte, dass selbst wenn ein scharfes Schwert an der Gurgel eines Menschen liegt, er nicht an der Barmherzigkeit Gottes verzweifeln sollte. Im Konzentrationslager. Ein Junge. Wie sollte man es besser verdeutlichen? Leid, auch das tiefste Leid, ist nicht ein Ort der Gottverlassenheit. Auch dann, wenn alles sinnlos und leer erscheint, darfst du ihn erwarten. Gott. Und trotzdem muss ich uns noch einmal verunsichern. Denn diese mehr als felsenfeste Zusage der Liebe und des Friedens Gottes ist doch hier ganz klar an einen Adressaten gerichtet. Und das ist Israel und Jerusalem. Deswegen habe ich auch eine Geschichte aus dem Judentum gewählt, um die Stärke und Kraft dieser Zusage Gottes zu verdeutlichen. Es sind Zusagen Gottes in der schwärzesten Stunde Israels und an sein Volk gerichtet. Können wir das so einfach auf uns beziehen? Als Christinnen und Christen sind wir in diesen Wochen in der Passionszeit. Es ist die Zeit, in der wir uns an das Leiden und Sterben Jesu Christi, unseres Herrn, erinnern. Auf dieser Erde war er ja selbst Jude, Jesus. Und wenn wir uns auf sein Leid besinnen, kommt uns auch unser eigenes Leid in den Sinn. Ich habe es eben ja schon gesagt, Jesus selbst betet am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist wohl die schwärzeste Stunde seiner Passion und der Tiefstpunkt der Erniedrigung des lebendigen Gottes in der Sendung seines Sohnes Jesus Christus. Wenn Jesus und Gott eins sind, dann verlässt sich Gott am Kreuz selbst. Das ist Trennung. Sünde. Gott ist außer sich. Da bebte die Erde und da zerreißt es die Felsen. So berichtet es uns Matthäus. Und das ist die Parallele zu unserem Text aus Jesaja. Am Kreuz passiert es noch einmal, Gottverlassenheit. Aber sie trifft keinen einfachen Menschen, sondern den, in dem uns Gott selbst begegnet, Jesus, seinen eingeborenen Sohn, das menschgewordene Wort Gottes. Und dieser Jesus wird nun auferweckt. Gott stellt sich damit zu ihm, oder sagen wir es so, Gott kommt wieder zu sich. Hast du den Kreuzestod von Jesus schon einmal so gesehen? Gott war angesichts der Welt außer sich. Das können wir vielleicht ganz gut verstehen, denn manchmal sind wir auch außer uns, wenn wir in die Welt schauen und das Leid sehen und all das angucken, was sich dort abspielt. Gott war außer sich und kommt wieder zu sich. Da ist die Welt mit ihm versöhnt, wie es der Apostel Paulus sieht und in 2. Korinther 5, Vers 19 der Gemeinde dort schreibt. Und dann begegnet der auferstandene Herr wieder den Menschen und er sagt ihnen zu, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oder auch ganz einfach, Friede euch. Und dann schickt er sie zu allen Völkern der Welt, um Menschen in die Gemeinschaft mit ihm zu rufen, in diese unverbrüchliche, ewige Gemeinschaft. in die Gemeinschaft mit dem, der Gottverlassenheit erlitten und die Aufrichtung Gottes aus dem Tod erlebt hat. Er haucht sie an mit dem Heiligen Geist. Deswegen gilt es auch für uns und für alle Welt, im tiefsten Leid und in den schwärzesten Stunden gibt es einen, der an deiner Seite ist. Es ist der, der die unmögliche Möglichkeit auf sich genommen hat, die Möglichkeit, von Gott verlassen zu sein. Und es ist auch der, zu dem sich Gott widerstellt. Es gilt auch dann, wenn es eng wird, der Herr, dein Befreier, ist da. Es gilt auch dann, wenn es kalt wird, der Herr, der Erbarmen mit dir hat, lässt dich nicht allein. Und bei allem Leid dieser Welt bricht doch nicht die Zusage, dass uns Gott seinen Frieden geben will. Er, der uns seinen Frieden gibt, der höher ist als alle unsere Vernunft, als alles, was wir denken können. Amen.